Habt ihr es letzte Woche auch schon gehört, in der Zeitung gelesen oder in den Nachrichten vernommen? Wir Deutschen sind momentan so glücklich wie zuletzt im Jahre 2001. Laut dem jährlichen Glücksranking der Deutschen Post, okay, leben die zufriedensten und glücklichsten Menschen in Schleswig-Holstein. Vielleicht liegt das an der guten Seeluft, ich weiß es nicht. Die Hauptgründe für dieses Glücklichsein sehen die Forscher in der guten Konjunktur, der Beschäftigungslage, im Anstieg der Löhne. Klar, das kann unsere Zufriedenheit, unsere Freude und das Glücksgefühl beeinflussen. Aber ich musste mich fragen, sind das wirklich die wichtigsten Faktoren, die unser Glück bestimmen? Hängt das wahre Glück und die echte Freude wirklich nur von unserem Geldbeutel oder unserer Gesundheit ab? Ich glaube nicht. Und auch König David, der sicherlich nicht zu den ärmsten Menschen gehörte, wäre da auch anderer Meinung. Vor 3 Wochen haben wir in der Gemeindefreizeit uns anhand von Psalm 16, einem Gedicht Davids, mit diesem Thema der Weg der Freude beschäftigt. Und eigentlich haben wir in der Freizeit nur die Verse 1 bis 4 aus diesem güldenen Kleinod Davids an diesen 3 Tagen miteinander betrachtet. Und ich möchte euch einladen, heute in dieser Botschaft uns den restlichen Psalm anzuschauen, denn ich bin überzeugt, der Weg der Freude, der auch der Weg des wahren Glücks ist, hängt nicht nur von unserem äußeren Wohlbefinden, von den äußeren Umständen oder Möglichkeiten ab. Wir haben in der Freizeit davon gesprochen, dass es ein erstrangiges Glück oder eine erstrangige Freude, so hatte ich sie bezeichnet, gibt. Und es gibt eine zweitrangige Freude oder ein zweitrangiges Glück. Und vielleicht zeigt das Glücksranking etwas von dieser zweitrangigen Freude oder diesem zweitrangigen Glück. Auch David spricht in seinem Lied oder in seinem Gedicht von dieser Freude. Und ich möchte uns einladen, dass wir nochmal eintauchen in diesen wunderschönen Psalm. Ihr lieber Freizeitteilnehmer, erinnert ihr euch noch, womit beginnt David sein Gedicht? Psalm 16, es sind schon 3 Wochen. Ich weiß, was ich hier frage, das ist nicht so einfach. Wir erinnern uns ja meistens nicht mehr, was die Predigt von letztem Sonntag war. Friedemann hat uns aber erinnert, glücklicherweise, vor 3 Wochen. Was war der erste Punkt aus Psalm 16? Nun, David beginnt mit der Bitte um Bewahrung. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Bei dir berge ich mich. Das Leben ist unsicher, es ist unberechenbar, es lauern Gefahren auf dem Weg. Der Feind, wie immer er auch heißen mag, er bedroht mich. Und ich suche bei dir Zuflucht, mein Herr, bewahre mich, berge mich, beschütze mich. So betet David hier. Sein erster Satz. Und wir alle können uns mit dieser Bitte des Psalmisten identifizieren, denn auch wir brauchen diese Bewahrung vor dem Bösen. Deshalb beten wir auch in dem Sinne des Vaters, Vater unseres, bewahre mich vor dem Bösen. Das Leben ist ein Kampf. Platz und kein Spielfeld. Aber nach dieser Bitte folgt bei David gleich das Bekenntnis der Freude und Zufriedenheit. Woran kann sich David trotz der unsicheren und bedrohlichen Situation, die er eigentlich gar nicht weiter beschreibt, in diesem Gedicht? Wir wissen es nicht, was ihn wirklich bedrohte, was ihm Mühe machte. Woran kann er sich trotzdem erfreuen? Nun, David erfreut sich an Gott selbst. Jahwe ist Davids höchste Freude, sein höchstes Glück. Die Freude an Gott selbst steht an erster Stelle. Das ist das Fundament sozusagen für alle anderen Freuden. Und das war das Thema, über das wir dann in der Freizeit auch nachgedacht haben. David beginnt sein Bekenntnis mit den Worten: Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück oder keine Freude oder kein Gut, wörtlich, für mich außer dir. Mit anderen Worten sagt er, auch wenn die Umstände bescheiden sind, wenn ich mich unsicher fühle, wenn ich bedroht werde, wenn die Konjunktur nicht so gut läuft und ich mir vielleicht weniger leisten kann, wenn ich sogar von Feinden bedroht werde, weiß ich mich bei dir, Herr, geborgen, und es gibt nichts, was mir mehr wert ist, was mich glücklicher macht und mir größere Freude bringt, als du selbst. Und wir haben uns gefragt beim Betrachten dieses Verses: Können wir uns an Gott selbst ganz unabhängig von den äußeren Umständen erfreuen? Empfinden wir eine tiefe Freude, eine starke Zufriedenheit in Gott? Es ist nicht unbedeutend, was ich für Gott empfinde. Denn Gott wird geehrt und er wird verherrlicht, wenn wir unsere Freude in ihm selbst finden. Und der Widersacher will nicht, dass wir uns in und an Gott erfreuen. Und deshalb versucht er es mit allen möglichen Tricks, uns da abzulenken, uns abzubringen von dieser Freude. Und meistens gelingt es ihm, wenn er uns so beeinflusst, dass wir nicht mehr unserer Stellung, unserer Identität so klar bewusst sind, dass wir gleichgültig und vielleicht lethargisch werden, auch was unsere Empfindungen Gott gegenüber angeht. Wir geben uns mit viel zu wenig zufrieden. Das ist unser Problem. In Gott ist die Fülle der Freude. Und wir können oder könnten diese Freude viel mehr genießen, wenn wir den Kampf um diese Freude bewusster führen würden. Oder wir könnten auch sagen, nach diesen Seminartagen, wenn wir besser lernen würden aus der Freiheit, die uns Christus geschenkt hat, aus der Freiheit in Christus zu leben. Denn die Freude in Gott ist nur erfahrbar, wenn Christus, Gott, unsere Lebensgrundlage ist. Wir merken also, dieses Thema Freiheit in Christus ist eng verknüpft mit dem Thema unserer Freizeit, der Weg der Freude. Das hängt doch alles miteinander zusammen. Das Zweite, was David in seinem Bekenntnis der Freude erwähnt, ist die Freude an denen, die zu Gott gehören. Oder die Freude, ich habe so genannt, die Freude an den Gläubigen. In Vers 3 betet er: Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Die Freude an Gott und die Freude an den Geschwistern ist eng miteinander verknüpft. Und auch da haben wir uns gefragt: Können wir uns wirklich aneinander erfreuen? Oder sind unsere Begegnungen auch nichts anderes als oberflächliche, höfliche Treffen, indem wir uns der geistlichen Dimension gar nicht mehr bewusst sind? Und mit geistlicher Dimension meine ich eben, dass wir uns auch in diesem Bewusstsein begegnen, wer wir in Christus sind. heilige, gerechtfertigte, erlöste Königskinder. Können wir großzügig mit Opferbereitschaft einander dienen und helfen und können wir miteinander unseren Herrn feiern? Das war auch eine Frage, die wir uns da gestellt haben. Das hat uns beschäftigt in dieser Gemeindefreizeit. Und dann in Vers 4 spricht David von denen, die anderen Göttern nachlaufen. Sie bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Und jetzt kommen wir zu Vers 5. Und darüber haben wir nicht gesprochen in der Freizeit. Und da möchte ich weitermachen. Da möchte ich anknüpfen. Denn in Vers 5 fährt David nun fort mit seinem Bekenntnis der Freude und Zufriedenheit und bestätigt noch einmal, dass er nicht, wie manche andere, seine Freunde anderswo suchen will, sondern sich an Gott und an der Gabe des Lebens erfreuen kann. Ja, dass er zufrieden ist mit dem Leben, das Gott ihm geschenkt hat. Lass uns jetzt die Verse 5 bis 11 gemeinsam lesen. Er schreibt da, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben schenkst, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, wäre ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, wird es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück. Hält deine Hand ewig bereit. Ich habe Vers 5 und Vers 6 unter die Überschrift gesetzt, Freude an der Gabe des Lebens. David kann sich an der Gabe des Lebens erfreuen, weil er sich am Geber des Lebens erfreut. Wir merken, wie das hier aufbaut, auch sein Gedankengang, wie das zusammenhängt miteinander. Der Herr war für ihn alles, was er brauchte, um sein Herz in diesem Leben zu sättigen. Und er empfindet eine tiefe Freude und Zufriedenheit, wenn er daran denkt, was ihm Gott bedeutet und wie reichlich er letztlich in Gott und durch Gott gesegnet ist. Und er kann sagen, Herr, du bist mein Erbe, du bist mein Besitz. Auch wenn ich vielleicht jetzt auf der Flucht bin, wenn ich bedroht werde, du gibst mir das, was ich brauche. Und ich bin zufrieden mit dem, was du schenkst. Es macht mich glücklich. Mein Erbteil gefällt mir. Es ist wie so ein fruchtbares Stück Land. Wie gut wäre es, wenn wir das auch so zu unserem persönlichen Bekenntnis machen könnten. Wohlgemerkt, David sagt das hier nicht einfach unbedacht, weil er jetzt eben einer seiner besseren Tage erlebt. So nach dem Motto, Leute, das Leben ist lauter Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Am Anfang des Psalms, als auch jetzt gegen Ende, klingt das ja an, dass er Bedrohung erleben musste, sogar Bedrohung durch den Tod. Und trotzdem kann er sich am Geschenk des Lebens erfreuen, weil der Herr seine Freude ist und sein Leben bestimmt. Als ich das las, da fiel mir das Zitat von C.S. Lewis ein, das ich so sehr mag und das im Grunde auch formuliert wurde, denke ich zumindest. Ich werde Lewis vielleicht mal fragen im Himmel, ob in dieser Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, inspiriert hat, als er das schrieb. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem gehen sowohl Himmel wie Erde verloren. Setzen wir die erstrangigen Dinge an erste Stelle, werden uns die zweitrangigen Dinge nachgeworfen. Setzen wir die zweitrangigen Dinge an erste Stelle, werden wir beides verlieren. Ich glaube, David hat dieses Prinzip verstanden. Er hat nicht immer in seinem Leben konsequent es angewendet. Aber ich glaube, tief in seinem Herzen war es trotzdem verankert. Und ich denke, das machte ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Weil er dieses Verlangen, diese Sehnsucht, die hier in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, in seinem Herzen hatte. Seine Lebensfreude war in Gott verankert. In Gott fand er sein höchstes Glück und so konnte er sich auch am Leben erfreuen, an den sogenannten zweitrangigen Dingen oder am zweitrangigen Glück und trotz aller Unsicherheit und Bedrohung eine innere Zufriedenheit empfinden. Er empfand eine tiefe Befriedigung in Gott, die sich so auswirkte, dass er zufrieden sein konnte mit seinem Leben, das Gott ihm schenkte. Und ich wünsche uns, liebe Geschwister, dass wir uns auch so an der Gabe des Lebens erfreuen, am Leben selbst, weil wir in Gott eine tiefe Freude und unsere tiefste Zufriedenheit in ihm haben. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass wir deshalb oft mit unserem Leben unzufrieden sind, weil wir unsere Freude nicht zuallererst in Gott suchen? Oder anders gefragt, dass wir es nicht richtig gelernt haben oder immer wieder verlernen, wirklich uns an ihm und in ihm zu erfreuen? Wie wir uns am Leben erfreuen und ob wir uns am Leben erfreuen, hat sehr viel damit zu tun, ob und wie wir uns am Geber des Lebens selbst erfreuen. Dann in Vers 7 betet David: Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Wörtlich sagt er eigentlich: Selbst nachts unterweisen mich meine Nieren. Und mit dem Begriff Nieren wird im Alten Testament das Innerste eines Menschen bezeichnet. Aus seinem tiefsten Innersten betet David an und er erfreut sich daran, dass Gott ihn beraten hat. Wie berät uns Gott? Nun, ich denke, er tut das in allererster Reihe durch sein Wort. Das ist eine sehr zuverlässige Beratung. Wenn wir darüber nachdenken, wie er sich in seinem Wort offenbart hat, wenn uns das beschäftigt und wir darüber meditieren, dann berät uns Gott, denn der Geist Gottes wird uns dieses Wort auf unser Herzen und auf unser Gewissen anwenden. Und David freut sich an der Beratung Gottes und deshalb musste er seinen Gott loben. In diesem Psalm wird auch ganz deutlich, wie eng unsere Freude mit der Anbetung verknüpft ist. Anbetung ist keine Alternative zur Freude, sondern deren Ausdruck. Ich kann nicht sagen, wenn ich anbete, wenn ich diese Loblieder hier singe im Gottesdienst, das ist egal, was ich empfinde. Meine Empfindungen spielen da gar keine Rolle. Ich muss mich nicht freuen. Das ist eben unsere Pflicht, am Sonntag hier zu sein, Gottesdienst zu feiern. Und dazu gehört eben ein paar Lieder singen. Dann hören wir auf die Predigt. Ich muss mich daran nicht freuen. Auch nicht über die Predigt unbedingt, was ich da höre. Das, ich empfinde nichts darüber. Aber ich bin da und ich höre es und das ist okay, das ist meine Pflicht. Wisst ihr, wie das wäre? Es wäre so, als würde ich meiner Frau einmal in der Woche einen Blumenstrauß bringen und dann eben sagen, hier so, ist mal wieder Montag, ich bringe den Blumenstrauß, hier hast du ihn, stell ihn in die Vase. ist eben meine Pflicht als Ehemann, einmal in der Woche einen Blumenstrauß vorbeizubringen. Hilft unserer Ehe, macht uns etwas glücklicher. Nein. Sie würde sagen, ja, kannst deine Blumen in ein Büro stellen. Das ist was ganz anderes, wenn ich einfach diesen Blumenstrauß mit Freude bringe, weil ich mich an ihr erfreue. Muss ich leider sagen, ich bringe viel zu selten einen Blumenstrauß. Aber wir haben immer Blumen im Haus, weil sie diesen Blumenstrauß oder diese Blumen immer wieder besorgt. Aber so ein bisschen, ja, als Beispiel möchte ich das veranschaulichen, wie das zusammenhängt. Wenn wir Gott preisen, dann drücken wir im Grunde unsere Freude aus. Und ebenfalls C.S. Lewis hat das mal gesagt, dass unsere Freude unvollkommen sei, wenn sie nicht ihren Ausdruck im Lobpreis findet. Und ich wünsche mir und uns, dass wir uns an Gottes Beratung, wie er zu uns spricht, durch sein Wort oder auch durch Gedanken, die abgeleitet werden von seinem Wort, dass wir uns daran erfreuen können und dass diese Freude ihren Ausdruck in der Anbetung findet. Weil diese Gedanken über Gott, diese Beratung Gottes ist nicht einfach nur da, damit wir bessere Amateurtheologen werden und versierter in der Wahrheit, sondern sie sind Brennstoff für unsere Freude an Gott. Brennstoff für unsere Anbetung. David freut sich an Gott. Er freut sich an Gottes Beratung, aber nicht nur an Gottes Beratung, sondern, das kommt ja auch zum Ausdruck, er freut sich auch an Gottes Gegenwart. In Vers 8 sagt er, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Im Grunde macht sich David hier bewusst, dass Jahwe ein allgegenwärtiger Gott ist. Wo immer ich mich auch befinde, Gott ist da. Er ist mir nah. Er ist zu meiner Rechten. Er umgibt mich und erhält mich. Und deshalb werde ich nicht zu Fall kommen. Vor den Augen meines Herzens bist du, Herr. Wenn wir uns nicht darin üben, uns immer wieder daran zu erinnern, Gott ist zu meiner Rechten, er ist da, dann verfallen wir sehr schnell einer oberflächlichen, lethargischen, freudlosen Haltung, einem langweiligen Christsein. Wir sehen und suchen da nur noch das zweitrangige Glück. Liebe Geschwister, wie wir uns und ob wir uns freuen können, hängt auch damit zusammen, ob wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind oder nicht bewusst sind. Und ich möchte es in meinem Glaubensleben mehr lernen, in jeder Situation, nicht nur am Sonntag im Gottesdienst oder vielleicht während der stillen Zeit, den Herrn vor Augen zu haben. Jochen hat vorhin gebetet, dass er dankbar ist für gute Biografien, für Vorbilder, Menschen, die eine Geschichte haben und die oder deren Geschichte ihn angesprochen haben. Vor einigen Jahren habe ich auch die Geschichte von Frank Laubach gelesen. Er war Missionar und Sprachforscher auf den Philippinen. Und sehr interessant, nach einer persönlichen Enttäuschung war dieser Mann sehr bitter geworden. Über 10 Jahre war er als Missionslehrer auf den Philippinen tätig gewesen, hatte geholfen, ein theologisches Seminar in Manila aufzubauen und war als Dekan am College für Pädagogik an der Uni von Manila tätig. Als 1925 das wachsende College unter eigene Verwaltung gestellt werden sollte, wollte Laubach, der ein Mitglied des Vorstands war, gerne den Posten des College-Präsidenten bekommen. Kann ich irgendwie verstehen, er hatte da viel Einfluss, Arbeit, Schweiß hinein investiert. aber aus Höflichkeit stimmte er bei der Wahl er selbst eigentlich für seinen Opponenten. Und er verlor die Abstimmung mit einer Stimme. Und das war das Ende seiner Karriere im Erziehungswesen. Das hat diesen Mann total fertig gemacht. 2 Jahre verbrachte er mit bittersten Selbstvorwürfen oder Selbstanklage, die ihn auch körperlich krank machte. Weil, wie wir am Anfang gehört haben, wenn wir nicht vergeben können, auch uns selbst nicht vergeben können, dann macht uns das krank. Das hat auch körperliche Auswirkungen. Und dann vernahm er den Ruf in die Evangelisationsarbeit auf der Insel Mindanao. Und auf dieser einsamen Insel, da erlebte er die Gegenwart Gottes in einer Weise, die sein ganzes Leben verändern sollte. Und es begann damit, dass Laubach es sich zur Gewohnheit machte, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das kennen wir auch von Meister Eckhart, der sogar, glaube ich, so ein Büchlein geschrieben hat, Leben in der Gegenwart Gottes, Augenklassiker. Laubach versuchte das mit, er nannte es das sogenannte Minutenspiel. Und er versuchte tatsächlich, in jeder wachen Minute an Gott zu denken, ihm zu danken, mit ihm innerlich zu reden. Und als ich das las, da dachte ich, ja, das ist eigentlich unmöglich. Wie soll das gehen? Frank Laubach versuchte es, ob so etwas möglich sei. Und in einem seiner Tagebuchaufzeichnungen schrieb er, kann ich Gott alle paar Minuten in meine Gedanken zurückholen, sodass sein Bild in mir haften bleibt? Dass es bei allem, was ich plane oder überlege, ein entscheidendes Element ist. Ich will den Rest meines Lebens als Übungsfeld betrachten, um diese Frage zu beantworten. Und dann finden wir immer wieder in seinen Tagebuchaufzeichnungen Aussagen, die durchleuchtet sind von der Gegenwart Gottes. Ich lese uns noch eins vor, ein Zitat. An diesem Nachmittag hat die Gegenwart Gottes mit solch unmittelbarer Freude von mir Besitz ergriffen, dass ich dachte, ich hätte so etwas noch nie vorher erfahren. Gott war so nah und so wunderbar liebenswert, dass ich das Gefühl hatte, aufgrund dieser sonderbaren, beglückenden Zufriedenheit völlig dahin zu schmelzen. Ist das alles nicht etwas zu dick aufgetragen? Sind das nicht nur so Einzelne, die Gottes Gegenwart so erleben können, Glaubenshelden, Missionare, Mystiker? Ich weiß es nicht. Aber ich spüre in mir diese Sehnsucht nach dem scheinbar Unmöglichen. Es ist auffallend in diesen Biografien von sogenannten Glaubensmenschen, dass die meisten von ihnen aus einem persönlichen Zerbruch oder aus einer persönlichen Zerbrochenheit heraus dieses starke Verlangen in ihren Herzen hatten, bewusster in der Gegenwart Gottes zu leben und sich an Gott zu erfreuen. Stellen wir uns mal vor, was würde in unserem Leben passieren, wenn wir uns dieser geistlichen Übung hingeben würden und zunächst mal vielleicht eine Minute von jeder Stunde ganz bewusst mal Gott vor Augen zu halten, an ihn zu denken, mit ihm innerlich zu reden. Wenn wir uns daran erinnern würden, Gott ist jetzt hier in dieser Alltagssituation. Er ist in mir, neben mir. Er erfüllt diesen Raum. Herr, ich habe dich stets vor Augen. Was würde passieren, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen oder Schulkollegen in unserem Alltag zusammen sind und wir würden uns bewusst machen, dass Gott eigentlich jetzt auch da ist. Er ist da. Und weil er da ist, sehe ich diese Menschen jetzt mit ganz anderen Augen. Und wenn sie mich nerven, dann spreche ich ein Gebet. Ein Gebet in meinem Inneren. Einen kurzen Satz. Herr, segne diese Person. Sie geht mir gerade enorm auf die Nerven. Was würde passieren, wenn wir in der Begegnung mit unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin, mit unseren Kindern immer wieder daran denken würden, Gott ist auch da. Er ist zu meiner Rechten. Und wir eben innerlich durch den ganzen Tag hindurch im Gespräch mit ihm bleiben würden. Das ist nicht einfach. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin noch nicht dort. Aber die Sehnsucht ist da, nach dem scheinbar Unmöglichen. Aber ich glaube, wenn wir so leben würden, uns mehr bewusst wären der Gegenwart Gottes, dann glaube ich, würde auch unsere Freude an Gott und auch die Freude am Leben drastisch zunehmen. Deshalb ist mein Herz voll Freude, sagt David. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Warum denn, David? Warum kannst du das? Ich habe den Herrn stets vor Augen. Lass uns, liebe Geschwister, in diesem Kampf um die Freude uns darin üben. Es ist ein Übungsfeld. Keiner von uns hat es in der Tasche sozusagen. Uns einfach mehr der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, das ist ein Lernprozess, dem wir uns einfach auch hingeben müssen. Nicht nur die 15 Minuten oder die halbe Stunde während der stillen Zeit wollen wir unseren Herrn vor Augen haben, sondern 24 Stunden am Tag ist Gott gegenwärtig. Beim Windeln wechseln, am Arbeitsplatz, im Büro, an der Drehbank oder an der CNC-Maschine, an der Uni, in der Schule, in der Familie, auf der Straße, beim Einkaufen, spazieren gehen, in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Urlaub. Er ist immer da. Und er will mit uns kommunizieren. Und er tut das nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern in vielen Alltagssituationen. Wenn wir unser Bewusstsein dafür schärfen, dass wir immer in seiner Gegenwart leben, dann hat das, da bin ich absolut sicher, Auswirkungen auf unsere Freude. Und wir werden uns an seiner Gegenwart immer mehr erfreuen. Und das hat seine Folgen. Denn seine Gegenwart, sie treibt auch die Furcht aus. Die Freude an Gottes Gegenwart bringt sogar Sicherheit auch angesichts des Todes. Das sagt uns David hier in den Versen 9 und 10. Auch wenn das Leben unmittelbar bedroht ist, weiß ich mich bei dir sicher. Herr, du wirst nicht zulassen, dass ich sterbe und im Grabe verwese. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht mehr in deiner Gegenwart auch nach meinem Tod bin. Ich bin sicher, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen und mir die Freude deiner ewigen Gegenwart schenken. Das betet hier David. Ich habe es umschrieben jetzt mit eigenen Worten. Und ich bin überzeugt, dass er an dieser Stelle prophetisch oder typologisch betet. Denn seine Worte weisen hier auch prophetisch auf Jesus, den wahren Sohn Davids, hin. Warum sage ich das nun? Weil gerade diese Verse, die Verse 8 und 11, Petrus am Pfingsttag in seiner Pfingstpredigt zitiert, als er von der Auferstehung Jesu sprach, Apostelgeschichte 2, könnt ihr nachlesen, Vers 25 und 28. Als er den Menschen damals sagte, Leute, diese Worte, die müssen sich auf Jesus beziehen, denn David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Körper hat nach seinem Tod die Verwesung doch erleiden müssen. Aber Jesus Christus ist nach 3 Tagen auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und auch der Apostel Paulus zitiert diese Verse in Antiochia, Apostelgeschichte 13, und bezieht sie auf die Auferstehung Jesu. Wir merken also, was David hier in seinem Bekenntnis der Freude sagt. Er ging viel weiter als seine eigene Erfahrung und wurden eigentlich in Jesus Christus zu einer historischen Wahrheit. Und wenn wir heute diese Worte mit der Brille des Neuen Testaments, des Neuen Bundes lesen, dann können wir mit Gewissheit sagen, weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod besiegt hat und weil der Heilige Geist in uns wohnt und somit Gott in uns gegenwärtig ist, brauchen wir uns von diesem letzten Feind, dem Tod, nicht zu fürchten. Auch dadurch bekommt unser Leben im Hier und Jetzt eine andere Qualität. Wir können uns freuen, weil wir wissen, sobald wir hier die Augen zumachen und sterben, wird unsere Gemeinschaft mit Gott nicht aufhören, sondern ganz im Gegenteil, wir werden vom Glauben zum Schauen kommen und wir werden die Gegenwart Gottes in einer ganz anderen, in einer vollkommenen Dimension erleben. Wir dürfen das wissen, weil er es verheißen hat, was auch immer kommen mag. Unser Herr führt uns auf dem Weg des Lebens und er wird uns auch ans Ziel bringen. Das Beste kommt noch. Darum können wir glücklich sein. Daran können wir festhalten. Der Ort, wo es Freude in Fülle gibt, ungetrübtes Glück, wird für uns jetzt schon vorbereitet. Aber schon auf dem Weg zu diesem endgültigen Ziel, zur vollkommenen Freude hin, dürfen wir, liebe Geschwister, in der Gemeinschaft mit Gott, vor seinem Angesicht, im Bewusstsein seiner Gegenwart, eine Fülle von Freude empfinden an ihm selbst, aber auch aneinander und sogar an diesem Leben, das Gott uns schenkt, an dem Stück Land, das er uns schenkt. Gott will, dass wir uns freuen. Und deshalb bin ich der Meinung, die Christen, die müssen die glücklichsten Menschen auf dieser Welt sein, weil sie eben von diesem erstrangigen Glück wissen und nicht nur das zweitrangige Glück im Blickfeld haben. Also Leute, wenn die Post nächstes Mal wieder diese Umfrage macht und ihr vielleicht gefragt werdet, dann sag bitte was anderes. Ich bin glücklich, weil mein Geldbeutel stimmt, mein Konto okay ist und ich eine tolle Arbeitsstelle habe. Das wäre fatal, kurzsichtig, wenn ihr das als Antwort geben würdet. Wie schön wäre es, wenn man in dieses Loblied, dieses Gedicht Davids dann einstimmt und sagt, ich bin glücklich, weil ich mich an Gott selbst erfreue. Er ist die Mitte, das Zentrum meines Lebens, meine höchste Freude, mein höchstes Gut, mein höchstes Glück. Und ich kann mich auch an denen freuen, die genauso wie ich diesem Gott nachfolgen. Und ich freue mich an dem Leben, das er mir hier schenkt, auch wenn es manchmal ganz bescheiden ist. Ich kann mich trotzdem freuen, weil Gott mir beisteht, weil er mich bewahrt, weil er nur das Beste für mich will. Und ich freue mich an seiner Gegenwart und an seiner Beratung. Ich freue mich auch angesichts des Todes. Gott will, dass wir uns freuen. Und ich möchte schließen mit diesem einen Satz, den John Piper so treffend formuliert hat, die alte biblische puritanische Wahrheit. Er hat sie in seinen Satz zusammengefasst. Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Dann wird Gott am meisten geehrt. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns am Ende dieser Betrachtung über Psalm 16, dass wir unseren Gott groß machen und verherrlichen und etwas von seiner Schönheit, von seiner Wertigkeit in dieser Welt reflektieren, indem wir in ihm zufrieden sind und uns von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Wesen an ihm selbst erfreuen. Denn wenn das unsere erste und höchste Freude ist, können wir uns auch aneinander und am Leben erfreuen. Lass uns beten.